Nabel. Als Kind schaute ich mir im Schwimmbad gerne die Näbel der anderen Leute an. Die meisten wölbten sich nach innen und waren eher langweilig. Interessanter und weitaus seltener waren die, deren Vernarbungen sich nach außen wölbten. Ihre unterschiedlichen Formen erinnerten mich an alle möglichen Arten von Gebäckstücken wie Knopfsemmeln, Schwedenbrötchen, Weckchen, Laugensemmeln, Germknödel oder sich in die Mulde kuschelnde Butterhörnchen. In Farbe und Stofflichkeit muteten sie allerdings eher an wie Fleischkäse, denn wie knuspriger Teig. Bei mir befindet sich die Narbe nach wie vor tief drinnen, verschnürt die Mulde am Boden nach innen hin wie ein Knoten. Mein Nabel verweist auf nichts anderes als sich selbst. Ich hatte lange kein besonderes Verhältnis zu ihm, denn als es bei mir so richtig losging, hatte er bereits alles erledigt gehabt. Jetzt hatte er nichts mehr zu tun, war einfach übrig geblieben, war stillgelegt worden, wie der S-Bahnhof am Münchner Olympiastadion, nachdem in den späten 80ern die Besucherströme ausgeblieben waren. Seither steht letzterer unter Denkmalschutz. Meinen Nabel umranken mittlerweile Haare, die um ihn herum und nach innen hin wachsen. Manchmal stecke ich meinen Finger hinein, drücke ihn langsam immer fester und tiefer. Je fester, umso mehr bekomme ich das Gefühl, dass er scheinbar doch viele Fäden in der Hand behalten hat, dass er mit vielem im Inneren in Kontakt geblieben ist. Ich spüre dann, bilde ich mir ein, die Verbindungen zu den Gedärmen und Organen, die sich da unter der Haut friedlich um ihn geschart haben, vielleicht, weil er ihnen immer noch Schutz oder Schatten spendet, weil er ihnen Geschichten erzählt, Lieder vorsingt oder ihnen einfach nur zuhört, wenn sie ihm ihr Herz ausschütten wollen. Mitunter ist er sich auch nicht zu schade dafür, als Schalltrichter für ihr Knurren zu dienen und somit zwischen mir und meinen Innereien zu vermitteln. Dafür bin ich ihm dankbar. Wenn ich meinen Finger noch stärker und tiefer hineinbohre, kitzelt es irgendwann ganz leicht im Penis. Diese Verbindung ist mir nach wie vor schleierhaft. Als ich mit der Schule fertig war, verließ ich mein Elternhaus und zog nach Augsburg, denn dort befand sich meine Zivildienststelle, genauer das Josephinum, ein Klinikum für Gynäkologie, Geburtshilfe, Pädiatrie und Kinderpsychiatrie. Ein paar Wochen nach Dienstantritt saß ich dort wartend in der Empfangshalle des Krankenhauses vor der Türe des Zivildienstbüros, denn ich hatte noch einige Papiere abzugeben, unter anderem meine Geburtsurkunde. Beim Anblick der vielen schwangeren Frauen um mich herum erinnerte ich mich, dass ich früher geglaubt hatte, dass der Nabel einer Schwangeren auf der Innenseite ihrer Bauchdecke durch die Nabelschnur mit dem Nabel des Embryos außen verbunden war. Wenn in meiner Vorstellung bei einer Geburt der Arzt, die Ärztin, das Baby aus Versehen zu schwungvoll aus der Mutter herauszog, hätte sich über die straff gespannte Nabelschnur der Nabel der Mutter kurzzeitig nach innen gezogen, während der des Babys dauerhaft nach außen ploppte, was dann einen weiteren, sich nach außen wölbenden, semmelartigen Nabel zur Folge gehabt hätte. Die Zivildienstbetreuerin unterbrach jäh meine Erinnerung, indem sie die Türe öffnete und hastig meine Papiere entgegennahm. Bereits im Verabschieden drehte ich mich um, durchquerte die Empfangshalle und eilte durch den Gang nach hinten ins Haus 2, denn ich musste zurück zum Dienst. Auf meine Station in der Kinderpsychiatrie wurden durchweg Kinder gebracht, die auffallend anders drauf waren als die Kinder um sie herum, was das Problem darstellte, weswegen sie auch hergebracht wurden. Am Tag ihrer Anreise wurden die Familien von der Psychologin in Empfang genommen, die Erwachsenen redeten, das betroffene Kind starrte apathisch auf die Reliefe, bestehend aus sperrhölzernen Formen, die einer der Heilerziehungspfleger dort vor Jahren aufeinander an die Wand gespackst hatte, Blumen, lachende Bäume, Kreise, Dreiecke, Palmen, übergroßes Essbesteck, bemalt in den ungemischten Grundfarben Blau, Grün, Rot und Gelb auf braunem Grund. Schaute man zu lange darauf, fraßen sich diese Wandreliefe in die Netzhaut ein. Selbst wenn man es schaffte, den Blick abzuwenden, verblieben sie dort noch eine Weile als negative Nachbilder aufgrund der obszön hohen Farbkontraste. Irgendwann machten sich die Eltern daran, aufzubrechen. Das Kind brach in Tränen aus. Wir verzogen uns mit den anderen Kindern nach hinten, während sich die Abschiedsszene vorne an der Eingangstüre abspielte. Da wurde lange geweint, gestreichelt, umarmt, getröstet, bis irgendwann die Eltern dann die kleinen Hände von sich abzupften, um sich rückwärts durch die geöffnete Türe nach draußen schieben zu können, darauf achtend, nach vorne hin das Kind von sich wegzudrücken, damit es innerhalb der Station blieb und nicht an ihnen haften, wie klebriger Teig an den Fingern. Wir hörten hinten die Stationstür ins Schloss schnappen. Einer von uns Erwachsenen stand auf, ging nach vorne und fand dort das kleine, wimmernde Häufchen Kind, welches da auf dem Gang liegen geblieben war. Das galt es dann aufzuheben, aufzurichten und zu den anderen Kindern zu bringen, die im Kissenzimmer oder der Baumecke gespielt hatten. Sie waren alle bis oben hin zugedröhnt mit Empathie, denn sie wussten alle ganz genau, wie sich der die Neue fühlte. Die Kinder schliefen jeweils zu sechst in den insgesamt 4 Zimmern auf unzerstörbaren Hochbetten aus Buchenholz. Darunter standen ihre kleinen Schreibtische zerkratzt, vollgekritzelt und meist unaufgeräumt. Die Wände der gesamten Station waren abwaschbar hellgelb, die Türstöcke türkis und auf dem Boden hatte man grau melierten PVC-Boden verlegt. In den Wochen oder Monaten, in denen sie auf der Station leben mussten, vergingen alle vor Heimweh. Beim allabendlichen Stimmungsbarometer in der Baumecke freuten wir uns gemeinsam über den Tag, an dem mal keines der Kinder geweint hatte. Nach Ende meiner Schicht auf dem Nachhauseweg verblassten mir die Erlebnisse des Tages schnell. Mit dem Betreten meiner Zivildienstwohnung hatte ich die Schicksale der Kinder fast vergessen. Ich dachte kaum mehr an den 7-jährigen Michael, der an einem fetalen Alkoholsyndrom litt und nach wie vor täglich einkotete, weshalb er anschließend unter meiner Aufsicht seine eigene Scheiße selbst aus der Unterhose waschen musste, damit er es mal lernte. Weinend kniete er vor der Waschschüssel und schaute immer wieder hoch zu mir und fragte mich, ob es so schon geht. Es war für uns beide mehr als unangenehm und er lernte es auch nicht, kackte weiter in seine Hosen und freitags zusätzlich regelmäßig ins Wasser des hauseigenen Hallenbads, wenn alle anderen Kinder drin waren. Das wurde ihm dann besonders angekreidet, wenn da wieder die kleinen braunen Fische schwammen. Ich dachte auch nicht mehr an den 6-jährigen Chachawan, der mehrfach missbraucht worden war und niemand mehr hatte, keine Eltern oder sonst jemand, der ihm etwas zu seinem Geburtstag geschenkt hätte, weshalb er dann von der Heilerziehungspflegerin eine Digitaluhr, ein Werbegeschenk von der Raiffeisenbank, aus der Geschenkekiste bekam, die er daraufhin über alles liebte, selbst dann noch, als sie bald darauf den Geist aufgegeben hatte. Auch an die 8-jährige Olga dachte ich nicht mehr, die alles nur sehr langsam und vieles gar nicht verstand und der ich versehentlich die linke Hand in der Türe des VW-Busses eingeklemmt hatte und sie mich daraufhin die gesamte restliche Woche heulend anbrüllte, »Warum hast du gemacht?« und wütend mit der rechten auf die linke Hand zeigte. Ich entkleidete mich, öffnete mir ein Riegele und trank es nackt durch die Wohnung gehend, bis ich dann am Fenster stehen blieb, um hinauszuschauen. Ich hatte die Frühschicht hinter mir, deshalb war es gerade mal Nachmittag. Auf dem Nachbargrundstück war wieder der große gelbe Bagger zugange. Er hatte im Laufe der letzten beiden Tage das alte Haus bereits zur Hälfte abgerissen. Gerade rangierte er allerdings etwas ratlos vor der Ruine herum und zeichnete sinnlose Dreiecke in den Schutt, so als hätte ihn eine plötzliche Demenz befallen. Weil meine Lust, Zeuge weiterer Zerstörung zu werden, nicht befriedigt wurde, wandte ich mich ab. Ich überlegte, ob ich die CD-ROM mit dem darauf gespeicherten Lexikon weiter nach erotischen Bildern durchsuchen sollte. Sie war als kostenlose Dreingabe bei meinem Laptop dabei gewesen und das Herumsuchen fühlte sich immer ein klein wenig so an, als hätte ich Internet. Weil ich darauf aber bereits sehr ausschweifend jeden Winkel abgesucht hatte, wusste ich eigentlich schon, dass da ansonsten nichts Geiles mehr drauf war, außer das ruhende Mädchen des Rokokomalers François Boucher. Und darauf hatte ich heute auch keine Lust. Also ließ ich mich dann doch einfach nur in den braunen Sessel fallen, wobei einiges an Bier verschütt ging, was aber egal war. Eine matte innere Stimme befahl mir, meine Körperhaltung der Schlaffheit meines Gemüts anzupassen. Ich wollte eher fläzen als sitzen, also rutschte ich den Sessel nach unten. Meine Haut furzte über das Kunstleder, bis mein Oberkörper auf der Sitzfläche lag und nur noch mein Kopf an der Rückenlehne lehnte. Direkt unter meinen Augen erstreckte sich nun die leicht abfallende, weitgehend symmetrische Landschaft meines Oberkörpers, rechts und links die beiden mageren Brustplatten und inmitten eines haarigen Pfades weiter hinten der Nabel. und es war wieder etwas drinnen. Ein kleines blaugraues Fusselchen schaute da über den Rand hinaus. Ich nahm es mit spitzen Fingern und betrachtete es von allen Seiten. Das war ein beachtliches Exemplar, regelrecht überreif entnommen zu werden. Ich hielt es ganz nahe vor mein rechtes Auge, schaute hindurch, um auch die Beschaffenheit des Gewebes zu überprüfen. Alles um mich herum verschwamm gleichmäßig im bläulich-grauem Schleier, genau wie es sein sollte. Anfangs hatte ich die Fussel, die ich seit einiger Zeit allabendlich meiner Umbilikufaktur entnahm, auf einer Untertasse gesammelt. Dann war ich auf die Idee gekommen, sie wie Schmetterlinge auf Nadeln aufzuspießen und sauber in einer Reihe in eine mit weißem Stoff bespannte Styroporplatte zu stecken und unter jedes Exemplar sein Entstehungsdatum zu notieren. Ich war mir recht sicher, dass diese Sammlung, sobald sie ein gewisses Ausmaß angenommen hatte, für die Professoren an der Münchner Kunstakademie von Interesse sein sollte. Nachdem das alles erledigt war, ging ich duschen, duschte kalt, denn warm war kaputt.